Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Jasper Barenberg. Wie geht es weiter an den Kitas und an den Schulen? In ersten Umrissen wurde heute Pläne der Verantwortlichen von Bund und Ländern deutlich. Wir berichten außerdem, dass die Innenminister der Europäischen Union die Grenzen nur sehr behutsam wieder öffnen wollen und dass sich Angela Merkel auch auf dem Weg aus einer Wirtschaftskrise hierzulande für den Kampf gegen die Erderwärmung stark machen will. Starten aber wollen wir die Sendung mit einem Blick nach Berlin, wo die Debatte über die nächsten Schritte im Umgang mit der Pandemie weiter von den aktuellen Infektionszahlen bestimmt wird und von ihrer jeweiligen Auslegung. Stefan Detjen berichtet.
Die Politik sucht nach Maßstäben ihres Handelns. Kurven der Epidemiologen wurden genannt, Wirtschaftsdaten, drohende Arbeitslosenzahlen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier schildert im ARD-Morgenmagazin die vielfältigen Interessen, die er und die Bundesregierung in Einklang bringen sollen.
Es gibt viele, die sagen, die Kinder müssen endlich wieder in die Schule und in die Kitas. Es gibt andere, die sagen, warum dürfen wir unsere Gotteshäuser nicht öffnen? Wiederum andere sagen, wir brauchen mehr Sportmöglichkeiten für den normalen Bürger, öffnet die Fitnesscenter. Und dann gibt es eben auch diejenigen, die dem Wirtschaftsminister besonders am Herz liegen. Das sind diejenigen, die geschäftlich tätig sind und um ihre Existenz fürchten.
Findet sich im Grundgesetz die Formel, mit der Bundesregierung und Ministerpräsidenten alle Interessenkonflikte lösen können? Wolfgang Schäuble hat mit einem knappen Hinweis auf die Verfassung eine anhaltende Diskussion darüber ausgelöst. Der Schutz des Lebens gelte nicht absolut, hatte Schäuble dem Tagesspiegel bereits am Sonntag gesagt. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, FDP-Chef Lindner ebenso wie Alexander Gauland von der AfD sehen sich seitdem durch den Bundestagspräsidenten bestärkt. Der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter Borjans und die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisieren die Äußerung dagegen. Den einen wie den anderen geht es um Abwägungen. Auch das Grundgesetz lässt Eingriffe in das Lebensrecht ausdrücklich zu. Dass irgendjemand Leben, Wirtschaft oder Freiheit absolut setzt, ist nicht überliefert. So blickt auch Peter Altmaier dann wieder auf die Zahlen der Epidemiologen.
Ich bitte auch um Verständnis, dass wir gerade jetzt, wo die Ansteckungskennziffer wieder gestiegen ist nach dem Robert-Koch-Institut, dass wir sehr, sehr vorsichtig vorgehen, damit wir am Ende nicht alle Öffnungen wieder zurücknehmen.
Der Bundeswirtschaftsminister spielt damit auf die jüngsten Daten des Robert-Koch-Instituts an. Die Reproduktionszahl R, die angibt, wie viele Menschen ein Infizierter weiter ansteckt, ist danach in den letzten Tagen geringfügig angestiegen, von 0,7 auf 1, genauer 0,96. Angela Merkel hatte den R-Wert zunächst als entscheidende Größe für die Beurteilung des Infektionsgeschehens genannt und gewarnt, dass schon bei einem leichten Anstieg über 1 eine Überforderung von Krankenhäusern drohe. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, weist indes am Vormittag auch darauf hin.
R ist eben ein Faktor. Dieser eine Faktor sagt etwas über die Dynamik aus. Es ist ein wichtiger Faktor.
Aber es gäbe eben auch weitere Kennziffern. Wichtig sei auch, auf welcher Zahl von tatsächlich Infizierten der R-Wert beruhe, erklärt Wieler.
R kann ja zum Beispiel 1 sein, wenn wir 50.000 Fälle am Tag hätten und jeden Tag wieder 50.000, dann hätten wir über die Zeit auch einen R von 1. Das heißt also, R kann nur gemeinsam mit anderen Zahlen betrachtet werden. Und die Zahl der Fälle pro Tag ist genau eine solche Größe.
Diese Zahl der täglich neu Infizierten wiederum ist in den letzten Tagen gesunken, zuletzt auf etwa 1.000. Vor diesem Hintergrund sei das Gesundheitswesen nach wie vor in der Lage, die Anforderungen zu erfüllen, Ketten von Infizierten nachzuverfolgen, Patienten zu versorgen. Zugleich mahnt Wieler, dass nach wie vor Distanz- und Hygieneregeln eingehalten werden müssten, wenn der erreichte Erfolg nicht verspielt werden solle.
Wir wollen diesen Erfolg verteidigen und das schaffen wir auch, wenn wir uns weiterhin disziplinieren und an einige Regeln halten.
Die Erwartung, dass die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten bei ihrem Gespräch am Donnerstag weitreichende Lockerungen beschließen könnten, wird in der Politik unterdessen gedämpft. Als wahrscheinlich gilt allein, dass es Öffnungen für Kirchen, Moscheen und Synagogen geben könnte. Thema bei der Videokonferenz dürften auch längerfristige Perspektiven für Großveranstaltungen und die Bundesliga werden. Wesentliche Entscheidungen sollen frühestens beim übernächsten Gespräch am 6. Mai fallen.
Aus Berlin berichtete Stefan Detjen. Von den vielen Zahlen der Wissenschaft stand heute einmal mehr im Mittelpunkt die Reproduktionsrate, R, ein Gradmesser für die Ansteckungsgefahr und ein wichtiges Kriterium für politische Entscheidungen. Zunächst war sie auf den höheren Wert von 1,0 taxiert worden, später dann schätzte das Robert-Koch-Institut sie wieder auf 0,9. War der Anstieg also ein Grund für Besorgnis und ist der aktuelle wieder gesunkene Wert also Anlass, sich wieder zu beruhigen? Das habe ich vor dieser Sendung den Virologen Jonas Schmidt-Schanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg gefragt.
Ja, also man sollte diese Zahlen nicht überbewerten. Das sagt ja das Robert-Koch-Institut auch selbst. Also man muss das Gesamtbild vor Augen haben. Das heißt, die Anzahl der Schwererkrankten und auch die Kapazitäten in den Krankenhäusern. Diese Reproduktionszahl ist also eine wichtige Kennzahl, die aber eine gewisse Schwankungsbreite hat. Da kommen also viele Variablen hinzu, die dort eine Rolle spielen und genau diese Schwankungsbreite eben zum Ausdruck bringen. Insofern, ob das jetzt 0,9, 1, 0,8 ist, das liegt eben im Rahmen der Schwankung. Wenn wir über mehrere Tage jedoch einen Trend sehen, der eben nach oben geht, dann wäre das schon ein Hinweis, etwas an den Maßnahmen eben zu ändern.
Dann haben ja manche von uns vielleicht noch die Kanzlerin im Ohr, Angela Merkel, die gesagt hat, also auch nur ein geringer Anstieg über 1,0 sei schon ein Alarmzeichen, weil es eben signalisieren würde, dass man in relativ kurzer Zeitspanne an die Kapazitätsgrenzen gerade im Gesundheitswesen kommen kann. Sie hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, damals von 1,2 oder 1,3 gesprochen. Also so viel Schwankungen können wir uns aber nicht erlauben bei dieser Zahl. Ist das richtig?
Richtig, ein Alarmzeichen ist es. Und wenn dieses Alarmzeichen mehrere Tage in Folge ein Alarmzeichen ist, dann denke ich, ist es auch Zeit zu handeln und entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Aber wie gesagt, bitte immer beachten, dass das eben nach oben und unten Ausschläge geben kann. Und bei einem einmaligen Wert von 1,1, denke ich, bleibt abzuwarten, ob sich das dann auch in den nächsten Tagen so bestätigen wird. Also wie gesagt, hier kommt es wirklich auch auf den langfristigen Trend an.
Wir haben uns ja alle daran gewöhnt, zuerst vor allem vor ein paar Wochen haben wir alle auf die Verdopplungszahl geschaut, die Zahl also, die definiert hat, wie schnell sich die Zahl der registrierten Infizierten verdoppelt hat. Jetzt schauen wir schon eine ganze Weile auf diese Reproduktionszahl R. Sie haben gesagt, ein wichtiger Faktor, aber nicht der alleinige, man muss das Gesamtbild im Auge haben. Ja. Welche anderen Kriterien vor allem sind denn die, die wir im Blick behalten müssen?
Ja, Sie haben ja schon auch wichtige genannt. Das heißt ja nicht, dass diese unwichtig geworden sind. Also die Verdopplungszeit, nicht nur der Neuinfektionen, sondern eben auch der Sterbefälle, insbesondere auch die Anzahl der Erkrankten, die neu, schwer und kritisch krank sind und natürlich auch die Kapazitäten auf den Intensivstationen, die ja sehr, sehr gut jetzt deutschlandweit erfasst werden. Also das sind wichtige Kennzahlen, die hier für das Gesamtbild doch entscheidend sind und dann auch zur Bewertung der Gesamtlage führen.
Und wie bewerten Sie diese Gesamtlage Stand heute?
Nach wie vor so, wie sie auch in den letzten Tagen gewesen ist. Also da gab es jetzt keine dramatischen Änderungen. Wie gesagt, wir dürfen hier auch nicht immer den einzelnen Tag sehen, sondern den Trend, also quasi die Werte von mehreren Tagen in der Zusammenschau. Und wenn sich dort eine Umkehr abzeichnet, was eben die Neuinfektion betrifft, die Reproduktionszahl oder auch die Belastung der Intensivstationen, dann ist es natürlich Zeit, darüber nachzudenken, ob man letztendlich weitere Lockerungen zulässt oder ob man sogar bestimmte Maßnahmen oder Lockerungen rückgängig machen muss.
Wenn wir über die reine Lehre der Virologen sprechen könnten, hieße die dann keinerlei Lockerung? Das wäre mit Blick auf die Ausbreitung des Virus, auf den Verlauf der Pandemie im Grunde die beste Lösung?
Nein, das ist ja zu flach und auch zu einfach. Also es gibt auch nicht die reine Lehre der Virologen. Also ich habe das auch nie so gesehen. Das ist ein komplexes Zusammenspiel, für das es keine Blaupause gibt. Das muss man jedes Mal betonen. Wer sagt, das und das hätten wir machen sollen und dann wäre das so gekommen, sozusagen, das kann man nicht ernst nehmen. Sie müssen sich das vorstellen, wenn ich jetzt sage, wir trinken Montag alle zusammen gleichzeitig eine Tasse Tee und dann ist Corona verschwunden, dann kann auch niemand das Gegenteil beweisen. Also das geht in diese gleiche Richtung. Sie sehen schon, die Strategie, die jetzt gewählt wurde, sich langsam voranzutasten, zu schauen, was sind die Auswirkungen. Das ist das Einzige, was man machen kann, weil wir eben auch gar nicht wissen, was der Effekt dieser Lockerung sein wird. Er kann nämlich sein, dass es gar keinen Anstieg der Neuinfektionen gibt oder keinen Anstieg der Reproduktionszahl, sondern dass ein entscheidender Faktor eben gerade Massenveranstaltungen in geschlossenen Räumen zum Beispiel gewesen sind. Das werden wir jetzt in der nächsten Zeit erfahren und wissen. Und wir müssen uns jetzt einfach vorantasten. Das betrifft genauso die Schulen und die Kitas. Das kann genauso sein, dass wir jetzt feststellen, die Schulen und die Kitas, die Kinder führen nicht dazu, dass es hier einen dramatischen Anstieg eben dieser Infektion gibt in Deutschland.
Darum geht es ja in der Abwägung, in der schwierigen, die Politikerinnen und Politiker gerade vornehmen müssen und in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen vornehmen müssen. Da geht es um Schülerinnen und Schüler, um die Kitas, um Gottesdienste und natürlich weiter um Unternehmen und einzelne Geschäfte. Welchen Rat können Sie denn geben? Wie sollen die entscheiden und abwägen, was jetzt Priorität hat und was noch ein bisschen warten kann?
Ja, also ich glaube, das, was wir wirklich in den letzten Monaten gelernt haben, ist, dass die Verhaltensregeln, die wir uns angeeignet haben, das entscheidende Mittel im Kampf gegen Corona sind. Das heißt, Abstand halten, Hygieneregeln, wenn ich krank bin, zu Hause bleiben. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, der sich auch lange durchhalten lässt, weil es geht ja hier um das Leben mit Corona. Das heißt, wir müssen mit dem Virus jetzt eine ganze Zeit leben, mehrere Monate, sicherlich bis weit in das nächste Jahr hinein. Und insofern sind so eine Verhaltensregeln, die jetzt auch kein massiv einschränken, weil das bedeutet ja nicht automatisch, dass ich keinen Laden aufmachen kann, wenn ich den Abstand halten kann und eben bestimmte Hygieneregeln auch eben berücksichtigen. Insofern denke ich, ist das doch eine positive Nachricht, dass wir eigentlich mit so einer einfachen Verhaltensweise sehr viel bewirken können und uns daran orientieren und dann auch entsprechend Maßnahmen umsetzen können, die zu einer weiteren Lockerung führen können.
In ein paar Wochen könnte noch ein weiteres technisches Instrument, ein technologisches dazukommen. Eine sogenannte Tracing-App könnte zur Verfügung stehen. Da laufen die Arbeiten unter Hochdruck. Gerade eine App, also mit der Infektionsketten besser nachvollzogen werden können. Dann können Kontaktpersonen gewarnt werden. Und so kann man eben, so ist die Hoffnung, die Ausbreitung des Virus ein Stück weit besser vermeiden. Welche Rolle kann in dem Leben mit Corona, mit der Pandemie, das Sie angesprochen haben, welche Rolle kann da eine solche App in den nächsten Monaten spielen?
Ja, Sie haben das schon richtig gesagt. Das ist die Hoffnung. Es ist auch nur die Hoffnung. Wir müssen gucken, ob sich diese Hoffnung bewahrheitet, weil es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, wie viele Menschen dort eben mitmachen, letztendlich sich beteiligen und ob man das dann auch genau so genau aufschlüsseln kann und auch Risikokontakte identifizieren kann, die dann auch getestet werden können, um eben so Infektionsketten quasi abzubrechen. Dazu gehört natürlich dann auch eine verstärkte Testung. Also Sie sehen schon, hier müssen viele kleine Rädchen ineinander greifen. Nur die App alleine natürlich bringt uns nicht weiter. Das muss sozusagen komplex mit den Gesundheitsämtern, die dann auch die Nachverfolgung machen, mit weiteren Testungen, also Laborkapazitäten einhergehen. Und dann kann das ein hilfreiches, kleines Puzzleteil sein. Ich warne immer hier davor, dass eine Überbewertung stattfindet, ähnlich wie mit den Masken. Das sind kleine Hilfsmittel, die in bestimmten Situationen hilfreich sein können. Und genauso verhält es sich mit der App. Und wir müssen abwarten, wie groß dieser Effekt dann letztendlich auch sein wird. Auch das kann niemand vorhersagen.
Jonas Schmidt-Schanasit, Virologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Dankeschön für das Gespräch.
Sehr gerne.
23 Uhr und 23 Minuten, Sie hören das Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Wie geht es also weiter an den Schulen? Nachdem Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen ja schon wieder betreut werden, ist das derzeit wohl die drängendste Frage auch von vielen Eltern. Die erfahren heute von den Familienministerinnen und Familienministern, dass die Kitas und die Tagespflegeeinrichtungen sehr behutsam und in 4 Stufen wieder öffnen sollen. Ein Datum allerdings wird nicht genannt. Einen Hauch von Normalität versprechen jetzt auch die Kultusminister. Regulären Unterricht wird es nach ihrem Plan vor den Sommerferien wohl nicht mehr geben. Zumindest tageweise, aber soll es für alle wieder Unterricht geben. Einzelheiten im Bericht von Matthias Zahn.
Das laufende Schuljahr bleibt ein Ausnahmeschuljahr wegen Corona. Eine schnelle Rückkehr zum normalen Schulunterricht ist nicht in Sicht. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig von der SPD.
Es wird vor den Sommerferien kein reguläres Unterrichtsgeschehen mehr stattfinden können. Aber jede Schülerin und jeder Schüler soll vor den Sommerferien Wochen oder tageweise in die Schule zurückkommen und dort Präsenzunterricht erhalten.
Um das Infektionsrisiko so klein wie möglich zu halten, haben sich die Minister auf einheitliche Hygiene- und Schutzmaßnahmen sowie Verhaltensregeln geeinigt.
Da ist natürlich der Mindestabstand mit dabei. Das sind die Dinge wie die Niesetikette, Husten-Niesetikette mit dabei. Auch die Fragen, wie ist das mit dem Händewaschen, mit der Händehygiene.
Die Schulen müssen dafür sorgen, dass jederzeit ausreichend Flüssigseife und Einmalhandtücher vorhanden sind. Die Schulräume müssen regelmäßig gelüftet und gereinigt werden. Allein schon wegen der Abstandsregeln wird ein regulärer Unterricht nicht möglich sein. Es müssen weniger Schüler als üblich in einer Klasse unterrichtet werden. Deshalb, so die Kultusministerkonferenz, sollen Schüler abwechselnd in der Schule unterrichtet werden und zu Hause lernen. Digitales Lernen und Lehren soll ausgebaut werden, so Stefanie Hubig.
Wir denken dabei auch und ganz besonders an die Schülerinnen und Schüler aus bildungsferneren Schichten mit besonderem Unterstützungsbedarf. Sie sollen auch ein pädagogisches Angebot in den Schulen im Präsenzunterricht bekommen. Und natürlich sollen auch sie, möglichst alle mit digitalen Endgeräten, dann oder den entsprechenden technischen Möglichkeiten ausgestattet werden.
Für den Präsenzunterricht an den Schulen gelten Ausnahmen für Schüler, die an einer Vorerkrankung leiden und damit ein höheres Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken.
Also Schülerinnen und Schüler, die zur Risikogruppe gehören, müssen nicht in den Präsenzunterricht kommen, sondern sollen weiterhin von zu Hause aus lernen und auch ein entsprechendes Angebot bekommen. Und bei Lehrkräften gilt sozusagen das Gleiche. Auch sie, die, wenn sie der Risikogruppe angehören, müssen natürlich nicht in den Unterricht, in den Präsenzunterricht, aber eben dann von zu Hause aus lehren.
So einig sich die Kultusministerkonferenz in vielen Punkten ist, so klar ist auch, die Länder werden die Schulen unterschiedlich schnell wieder öffnen. Wann welche Schüler wieder zum Unterricht in die Schulen kommen müssen, entscheidet jedes Bundesland selbst.
Die Situation in den Ländern sind unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Sommerferien, wir haben unterschiedliche Prüfungstermine und wir haben auch ein unterschiedliches Infektionsgeschehen. Und da müssen wir die Möglichkeit haben, einerseits eine, ich sag mal, klare Leitplanken gemeinsam zu haben, aber andererseits auch vor Ort die Dinge so abbilden zu können, wie wir sie vor Ort brauchen. Wir sehen das in Rheinland-Pfalz, dass auch die Schulen, selbst in einer Schulart, da oft unterschiedliche örtliche, lokale Gegebenheiten haben.
Und Stefanie Hubig machte auch klar, der Rahmenplan ist ein Beschlussstand heute. Wie sich die Corona-Lage in Deutschland bis zu den Sommerferien entwickelt, weiß niemand.
Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir wollen, dass es diese Möglichkeit gibt, für die Schülerinnen und Schüler alle vor den Sommerferien wiederzukommen. Was natürlich passieren kann, wenn es jetzt eine riesige zweite Infektionswelle käme, das vermag ich als Bildungspolitikerin nicht zu sagen. Das ist eine Frage, die Sie dann auch an die Gesundheitsexpertinnen und Experten richten müssen.
Am Donnerstag werden die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel über das Rahmenkonzept der Kultus- und Bildungsminister der Länder beraten.
Der Bericht von Matthias Zahn. Seit die Pandemie das Land im Griff hat, seit sich enorme wirtschaftliche Verwerfungen abzeichnen, wird die Frage diskutiert. Wie verhält sich die Wirtschaftskrise mit der anderen großen Krise, der des Klimawandels und den Folgen? Beim Petersberger Dialog per Videokonferenz heute sehen manche da einen Gegensatz. Die Kanzlerin räumt in ihrer Botschaft auch schwierige Abwägungen ein, nutzt die Gelegenheit aber auch, um ein Zeichen zu setzen, wie Barbara Schmidt-Mattan berichtet.
Es hakt gewaltig bei der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens und so hatte die internationale Klimadiplomatie dem Jahresende regelrecht entgegengefiebert. Doch wegen Covid-19 ist die UN-Klimakonferenz in Glasgow erst einmal abgesagt. Umso mehr richtete sich nun alle Aufmerksamkeit auf Berlin. Das Virus dominiere zwar alles, sagt die Bundesumweltministerin.
Unterdessen bleibt aber eine andere globale Herausforderung einfach bestehen, nämlich die Erderhitzung, die Zerstörung der Natur.
Um die aufzuhalten, wirbt Svenja Schulze eindringlich für mehr internationales Engagement gegen die Klimakrise. Wir müssen widerstandsfähiger werden, sagt die Sozialdemokratin.
Das Pariser Klimaabkommen und die globale Nachhaltigkeitsagenda 2030 können uns dabei als Bauanleitung dienen, an der wir unsere Investitionen, Reformprogramme, unsere Infrastruktur ausrichten. Und in der Europäischen Union bietet der European Green Deal dafür eine Blaupause.
Damit leitet Schulze über zum Auftritt der Kanzlerin. Wieder streikt die Technik, als Angela Merkel am Nachmittag zu ihrer Videobotschaft ansetzt. Es dauert minutenlang, bis die Vertreterinnen der 30 Teilnehmerstaaten die deutsche Regierungschefin hören können.
Und wie alle Ziele der Agenda 2030, so können wir auch die Herausforderung des Klimaschutzes letztlich nur dann erfolgreich bewältigen, wenn wir sowohl national konsequent handeln, als auch international gemeinsam handeln.
Appelliert Merkel. Die Europäische Union mit ihrem Klimaschutzziel, dem Green Deal, zeige den Weg auf, meint die Kanzlerin. Europa soll bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden.
Wir wissen, dass das ein langer Weg ist. Und deshalb begrüße ich den Vorschlag des Zwischenziels für die Europäische Union bis 2030, die Emissionen auf 50-55% gegenüber 1990 zu reduzieren.
Dieses klare Bekenntnis ist nicht nur Rückendeckung für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, sondern Merkel sendet hier auch eine innenpolitische Botschaft. Seit Tagen diskutieren Wirtschaft, Bundesregierung, Umweltverbände und Wissenschaftler über Klimaschutzauflagen für künftige Konjunkturprogramme nach der Corona-Pandemie. Die Kanzlerin macht sich keine Illusionen.
Es wird jetzt eine schwierige Verteilungsdiskussion geben. Umso wichtiger wird es sein, wenn wir Konjunkturprogramme auflegen, immer den Klimaschutz ganz fest im Blick zu haben und deutlich zu machen, dass wir nicht etwa am Klimaschutz sparen, sondern dass wir in zukunftsfähige Technologien investieren.
Doch der wichtigste deutsche Wirtschaftsverband BDI warnt vor einem allzu grünen Wiederaufbau. Und auch Georg Nüsslein, Unionsfraktionsvize im Bundestag, sieht einen Gegensatz zwischen Innovation und Klimaschutz. Nüsslein im Deutschlandfunk.
Wir müssen im Klimaschutz unter der neuen Situation noch stärker auf das Thema Innovation und Anreize setzen. Das ist das Entscheidende, nicht das, was die andere Seite will, die sagt, wir haben genügend Geld, wir können das alles irgendwie machen.
Bisher macht Deutschland allerdings zu wenig. Trotz eines beschlossenen Klimaschutzgesetzes im vergangenen Jahr wackeln die Zeitpläne. Beim Ausbau der Windkraft und beim Kohleausstiegsgesetz geht es nicht voran. Ausgerechnet heute wurde außerdem bekannt, dass sich die Klimaschutzberatungen der EU verzögern. Grund ist, dass unter anderem Deutschland seine Energie- und Klimapläne in Brüssel bisher nicht vorgelegt hat.
Aus Berlin berichtete Barbara Schmidt-Matern. Freie Fahrt in Europa, auch das ist vorbei, seit die Corona-Pandemie die Europäische Union und den Schengen-Raum erreicht hat. Besonders für den Handel ein großes Problem. Und geht es nach den Innenministern, dann dürfte sich daran kurzfristig auch nur recht wenig ändern. Ganz behutsam, nur sollen die Grenzen wieder geöffnet werden. Der Zeitplan bleibt offen. Paul Vorreiter berichtet.
Die schrittweise Öffnung der fast dichten EU-Grenzen soll koordiniert passieren. Ein Durcheinander an Maßnahmen wie zu Beginn der Corona-Pandemie wollen die EU-Innenminister verhindern. Wer allerdings auf einen Termin gewartet hat, wann es damit losgehen soll, der wird nach der Videokonferenz weiterhin im Unklaren gelassen. Vielmehr besprachen die Minister den sogenannten Exit-Fahrplan der EU-Kommission, der ein schrittweises Öffnen der Grenzen vorsieht, falls die Bedingungen dazu gegeben sind. Das heißt, in den jeweiligen Grenzregionen auf beiden Seiten müsste dann das Virus ähnlich gut unter Kontrolle sein. Die Minister folgen dieser Empfehlung, sprachen sich dafür aus, diejenigen Grenzgebiete schrittweise zu öffnen, in denen ein Rückgang der Covid-19-Fälle nachweisbar ist. Aber das ist zu diesem Zeitpunkt noch Zukunftsmusik. Erstmal wollen die Innenminister weiter dafür sorgen, dass der Warenverkehr innerhalb der EU funktioniert, vor allem was den Austausch von Lebens- und Arzneimitteln und medizinischer Schutzausrüstung angeht. Und sie bereiten sich auf den Fall vor, dass Covid-19 in einer zweiten Welle zurückschlägt.
We have agreed that close cooperation between member states and coordination at the EU level remains essential if we want to avoid a second peak of the pandemics in Europe.
Enge Zusammenarbeit bleibe ganz einfach unverzichtbar, wenn wir eine zweite Welle der Pandemie in Europa verhindern wollen, sagte der kroatische Innenminister Davor Božinović, der die Videokonferenz geleitet hatte. Ebenso zur Sprache gekommen sind die sogenannten Tracing-Apps, Apps, mit denen Infektionsketten offengelegt werden sollen. Eine gute Sache befanden die Innenminister, einige von ihnen schlugen auch eine App für alle Mitgliedstaaten vor. Auf europäischer Ebene hatten sich die Mitgliedstaaten bislang nur auf gemeinsame Standards zu den Apps geeinigt. Die sollen unter anderem den EU-Datenschutzstandards entsprechen und auf freiwilliger Basis zum Einsatz kommen. Bewegung deutete die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson bei einem weiteren Thema an.
Portugal will soon take another be the next one and we have now 10 member states.
Portugal werde bald das nächste Land in der Reihe sein und damit sind es 10 Mitgliedstaaten, die mitmachen und helfen wollen, 1600 unbegleitete Kinder und Jugendliche bei sich aufzunehmen. Das sei ein sehr gutes und starkes Zeichen für europäische Solidarität in der Praxis. Zuvor hatten Deutschland und Luxemburg bereits einige Dutzend Migranten von den überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln aufgenommen. Mehrere Wochen alt ist das Versprechen einiger Länder zur Aufnahme von besonders schutzbedürftigen Migranten. Bereit erklärt haben sich unter anderem Finnland, Litauen und auch Frankreich. Paris hatte allerdings immer erklärt, dass es zurzeit andere Sorgen hätte. Und so kommt die Frage nach der Verteilung von Flüchtlingen in Brüssel seit Jahren immer wieder auf den Tisch und bleibt langfristig ungelöst. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hatte nun erneut angekündigt, bald ihren neuen Asyl- und Migrationspakt vorzustellen. Er soll der Hängepartie bei dem Thema ein Ende setzen.
Aus Brüssel Informationen von Paul Vorreiter. 23 Uhr und gleich 35 Minuten der Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Jetzt mit weiteren Themen im Überblick. Nach Italien haben auch Frankreich und Spanien Lockerungen ihrer Ausgangsbeschränkungen angekündigt. In Frankreich öffnen Geschäfte und Schulen schrittweise ab dem 11. Mai wieder. Die Regierung in Madrid will die strengen Regeln bis Ende Juni schrittweise aufheben. Dazu Marc Dugge.
Anders als andere Länder will Spanien keine konkreten Daten festlegen, ab wann bestimmte Aktivitäten wieder möglich sein werden. Die Regierung plant vielmehr in 4 Phasen, in denen die Ausgangssperre schrittweise immer weiter gelockert wird. Dabei können einige Provinzen und Regionen schneller voranpreschen als andere, je nach Lage. So dürfen etwa ab dem kommenden Montag auf einzelnen Inseln der Balearen und der Kanaren schon kleinere Geschäfte öffnen. Im Rest Spaniens müssen sie noch geschlossen bleiben. Dort dürfen Restaurants ab Montag immerhin Essen zum Abholen anbieten. In der nächsten Phase dürfen sie dann auch in den Außenbereichen Essen servieren, allerdings mit deutlich weniger Tischen. Auch Hotels dürfen dann wieder öffnen. Die Gemeinschaftsbereiche wie etwa Speisesäle müssen allerdings vorerst geschlossen bleiben. Ende Juni könnte Spanien in der, so Sanchez, neuen Realität angekommen sein. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Ausbreitung der Epidemie in allen Landesteilen unter Kontrolle ist.
In Österreich sind einige Geschäfte bereits wieder geöffnet. Jetzt werden auch die Ausgangsbeschränkungen Zug um Zug beendet. Dazu Clemens Fehrenkotte.
Nach heutigem Stand können wir die Ausgangsbeschränkungen auslaufen lassen, kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Morgen auf einer gemeinsamen Regierungspressekonferenz an. Versammlungen von bis zu 10 Menschen seien wieder möglich. An Begräbnissen dürften 30 Personen teilnehmen. Insgesamt gelte aber weiterhin, zu Menschen, die nicht im eigenen Haushalt lebten, den Mindestabstand von 1 Meter einzuhalten. Anschober begründete die Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen mit dem sogenannten Reproduktionsfaktor, der in Österreich derzeit auf 0,59 gesunken sei. Das heißt, dass eine infizierte Person derzeit 0,59 Personen ansteckt. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger erklärte, dass die Gastronomie wieder am 15. Mai öffnen könne. Von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr. An den Tischen dürften maximal 4 Gäste sitzen plus Kinder. Zwischen den Gästegruppen müsse mindestens ein Abstand von 1 Meter eingehalten werden. Mitarbeiter im Servicebereich müssten Mund-Nasen-Schutz tragen, Personal in der Küche und im Lager nicht. Hotels könnten ab dem 29. Mai wieder aufschließen.
Der Warenhauskonzern Karstadt Kaufhof geht weiter gegen die Schließung der eigenen Filialen vor Gericht. Einzelheiten von Dennis Friese.
Mit Eilanträgen in verschiedenen Bundesländern will die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof erreichen, dass bundesweit alle 174 Filialen und auch die Sporthäuser komplett öffnen dürfen. Die Regelung, dass Geschäfte aufgrund der Corona-Verordnung nur bis 800 Quadratmeter Fläche öffnen dürfen, sei willkürlich. Gerade bei großen Geschäften mit viel Fläche könne man die Hygienevorschriften besser einhalten, lautet ein Einwand beim Oberverwaltungsgericht Münster. Die Anzahl der Kunden stehe außerdem nicht in einem Zusammenhang mit der Verkaufsfläche. Auch die Gerichte in Bayern, Hessen und Brandenburg bestätigten, dass Galeria Karstadt Kaufhof dort gegen die jeweilige Corona-Regelung im Einzelhandel klagt. Noch in dieser Woche soll über die Eilanträge entschieden werden.
Diesmal könnte es sogar klappen. Für den Hauptstadtflughafen BER hat die zuständige Baubehörde jedenfalls den Hauptterminal zur Nutzung freigegeben. Damit kann er im Oktober eröffnet werden. Einzelheiten von Claudia van Laak.
Bereits in der letzten Woche hatte der TÜV die letzte erforderliche Bescheinigung ausgestellt. Flughafenchef Engelbert Lüttke-Daldrup hatte sich schon lange zuversichtlich gezeigt, diesmal den Zeitplan einhalten zu können. Er sagte, die Eröffnung des BER Ende Oktober könne in diesen Zeiten ein Signal dafür werden, dass es in der Hauptstadtregion wieder aufwärts gehe und die Wirtschaft wieder auf die Füße komme. Als nächstes wird die Flughafengesellschaft mit den Ablauftests beginnen. Dafür sind auch größere Übungen mit Komparsen geplant. Parallel werden die letzten Baumängel beseitigt. Probleme gab es bis zuletzt mit überbelegten Kabelschächten. Der Hauptstadtflughafen BER sollte bereits 2011 an den Start gehen. Die Eröffnung wurde 6-mal verschoben. Die Kosten haben sich in dieser Zeit mehr als verdreifacht. Zu der schlechten wirtschaftlichen Lage der Flughafengesellschaft aufgrund der immens gestiegenen Baukosten kommen jetzt zusätzlich die Umsatzeinbrüche durch die Corona-Krise.
um 23 Uhr und bald 40 Minuten zur Entwicklung an den Finanzmärkten. An den US-Börsen hat der Trend nach oben spürbar nachgelassen. In New York schloss der Dow Jones 0,13% im Minus. Günstiger ist die Entwicklung an der Börse in Frankfurt am Main. Von dort berichtet Konrad Busen.
Fast hätte der deutsche Aktienindex an diesem Dienstag die 10.800-Punkte-Marke überquert. Damit die Verluste seit dem Beginn des Corona-Lockdowns Mitte März schon wieder wettgemacht. Immerhin schaffte es der DAX, den Tag bei 10.795 Punkten zu beenden, 1,2% im Plus. Während die Lufthansa mit der Bundesregierung über Staatshilfen verhandelt, schafft die British Airways Fakten. Ein Viertel der Belegschaft, rund 12.000 Mitarbeiter, dürften entlassen werden, denn bis die Flugbewegungen weltweit wieder das Niveau von vor Corona-Zeiten haben, dürften Jahre vergehen, so schreibt das Management von British Airways in einer Mitteilung. Keine klaren Daten, derweil viele Gerüchte gab es im Laufe des Tages zur Lufthansa. Angeblich lag in Berlin am Nachmittag schon ein Abkommen zur Unterschrift bereit, mit dem sich der Bund an der Lufthansa beteiligen wollte. Allerdings, die Konditionen seien den Lufthansa-Managern zu hart gewesen. Etwa, dass eine geplante Geldspritze des Staates für die Lufthansa mit 9% verzinst werden müsste. Die Aktienkursbewegungen von British Airways und der Lufthansa minus 1 bzw. plus 2%. Geschenkt gegen das, was bei den Aktien von Wirecard heute los war. Deren Kurs brach um 25% ein, weil der DAX-Konzern und Zahlungsdienstleister schon wieder die Vorlage der Jahresbilanz verschoben hat. Ein Bericht der Wirtschaftsprüfer von KPMG wirft außerdem neue Fragen auf, ob die Buchführung bei Wirecard so ganz in Ordnung ist.
Die Entwicklung an der Börse in Frankfurt am Main. Konrad Busen berichtete. Rasant sind die Zahlen, die Infektionszahlen zuletzt in Russland gestiegen, mit leichter Verzögerung zu den Staaten im Westen Europas und begleitet zunächst von einer hinhaltenden Politik von Präsident Wladimir Putin. Das ist inzwischen anders. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat Putin heute Einschränkungen gleich um mehr als 2 Wochen verlängert. Einzelheiten im Bericht von Thilko Gries.
Im Kern hat Wladimir Putin den Russinnen und Russen erklärt, bleiben Sie noch etwa 2 Wochen lang zu Hause. Vor uns liegt eine Reihe von großen Mai-Feiertagen, dazwischen einige Arbeitstage. Deshalb halte ich es für richtig, auch diese Tage für arbeitsfrei zu erklären, bei Beibehaltung von Löhnen und Gehältern. Eine solche Regelung gilt bereits seit etwa einem Monat. Sie wird allerdings sehr unterschiedlich umgesetzt. Erstens müssen Angehörige etlicher Berufsgruppen, etwa im Gesundheitswesen, im Verkehr, in Behörden, weiter zur Arbeit erscheinen. Und gerade kleine und mittlere Unternehmen können sich die Lohnfortzahlung nicht oder kaum mehr leisten, weil sie ihren Geschäften wegen der allgemeinen Ausgangsbeschränkungen ja nicht mehr nachgehen können. Es gibt Entlassungen und Lohnkürzungen, doch dazu keine verlässlichen Statistiken. In sozialen Netzwerken ist die Frage deshalb sehr präsent, wie Menschen, die schon vor der Krise schlecht verdienten und deshalb nun kein finanzielles Polster besitzen, diese Zeiten überstehen sollen. Die Regierung hat Sonderhilfen für Familien gewährt, auch wurde das Arbeitslosengeld leicht erhöht, aber es gibt im Land kein Kurzarbeitergeld. Der Präsident ging auf die sich abzeichnenden sozialen Schieflagen nicht ein. Er verlangte von der Regierung zwar, die Wirtschaft zu unterstützen, aber wie sie das genau tun soll, bleibt unklar. Wladimir Putin nannte allerdings Wachstumszahlen für die Produktion medizinischer Ausrüstung. So wurden in Russland Anfang des Jahres 60 bis 70 Beatmungsgeräte hergestellt im Monat. Im April schon mehr als 800 und im Mai werden es 2.500 sein. Ähnliche Erfolge verkündete er für die Herstellung von Schutzmasken, Schutzkleidung und die Bereitstellung von Krankenhausbetten. Jedoch sind die von ihm genannten Zahlen nicht überprüfbar. Weder ist klar, wie sie regional verteilt sind, noch ist bekannt, wie die Situation zurzeit aussieht, ob es also für die Beatmungsgeräte zum Beispiel genügend ausgebildetes Personal gibt. Stattdessen häufen sich in unabhängigen russischen Medien Berichte aus den Regionen, nach denen sich Krankenhauspersonal in großen Zahlen infiziert hat, es ihnen an einfachster Schutzkleidung fehlt und vor Hospitälern Krankenwagen in langen Schlangen über Stunden darauf warten, ihre Patienten einliefern zu können. Der reale Zustand des Gesundheitswesens ist also schwierig einzuschätzen. Der Präsident trug wenig zur Aufklärung bei. Gleichwohl warnte er: Wir stehen vor einer neuen, womöglich der angespanntesten Etappe des Kampfes mit der Epidemie. Das Ansteckungsrisiko steigt auf das höchste Niveau. Die Bedrohung des tödlich gefährlichen Virus hält an und das kann jeden betreffen. Putin hält an seinem Rezept fest, die Krisenbewältigung und die Verantwortung den Regionen und deren Gouverneuren zu übergeben. Diese Posten sind jedoch in den vergangenen zwei Jahrzehnten in ihren personellen und finanziellen Ressourcen immer weiter beschnitten worden. Und obwohl Putin nun vor der anstehenden schwierigen Etappe warnte, stellte er auch regional differenzierte Lockerungen in Aussicht. In einigen Regionen müssen die harten Beschränkungen bleiben oder sogar verstärkt werden und in anderen kann man, natürlich unter Berücksichtigung aller Risiken, in Richtung Lockerung gehen. Ich habe im Sinn, die Quarantäne in Etappen zu lockern für die Wiederaufnahme der Arbeit in Industriebetrieben, Firmen in den Dienstleistungs- und Handelsbranchen, der Bauwirtschaft, der Landwirtschaft und anderen. Lockerungen seien möglich ab ungefähr Mitte Mai.
Russlands Präsident Wladimir Putin verlängert die Beschränkungen im Kampf gegen steigende Zahlen von Corona-Infektionen, Tilko Gries berichtete. Die harten Zahlen der Wissenschaft auf der einen Seite, die Erwartungen und die Interessen von Bürgern, Unternehmern, Familien oder Gläubigen auf der anderen Seite und Politikerinnen und Politiker, die abwägen und die entscheiden müssen. Das war schon Thema in dieser Sendung und es begegnet uns auch in unserem Podcast Alltag einer Pandemie im Deutschlandfunk. In Folge 25 kämpft Landrätin Dorothea Stör-Ritter in Baden-Württemberg im Gespräch mit meiner Kollegin Katrin Heise mit dem Corona-Blues.
Im Moment denke ich immer darüber nach, dass ich eigentlich ein großer Blues-Fan bin, aber den Corona-Blues, den versuche ich mir schwer auf Distanz zu halten. Aber das ist nicht ganz einfach. Der Bauch, der wünscht sich, dass dieser Spuk irgendwann jetzt schnell vorbei sein würde. Der Kopf sagt natürlich, dass wir uns auf eine längere Zeit leben mit dem Coronavirus einstellen müssen. Und diesen Widerspruch aufzulösen, das ist sehr schwierig. Und ich frage mich natürlich auch immer, welche Rolle, welche Aufgabe habe ich in diesem ganzen Geschehen? Und da habe ich noch keine abschließende Antwort finden können.
Welches ist denn das Ziel?
Das Ziel ist, die Bevölkerung so gut wie möglich, das heißt mit möglichst wenig Krankheitsfällen und erst recht natürlich wenig Todesfällen durch diese Krise zu bekommen. Auf der anderen Seite, das ist natürlich auch klar, am Ende der Krise müssen wieder Perspektiven stehen, die der Bevölkerung signalisieren, dass es überall wieder weitergeht, dass es in der Wirtschaft weitergeht, dass es natürlich in den Schulen weitergeht und dass wir es irgendwann schaffen, die Verwerfungen, die jetzt entstehen, auch wieder auszumerzen. Ja. Das ist eben nicht von der Hand zu weisen. Das wird ein ganz großes Thema sein. Und im Moment ist es natürlich die große Frage, wie sieht's aber dann wirklich aus? Auf was müssen wir uns dann letztendlich einstellen? Und die Antwort darauf zu finden, ist noch nicht leistbar.
Also mir ist ehrlich gesagt Zweifel tatsächlich lieber als so eine überbordende Selbstgewissheit. Und vor allem, wenn es dann auch noch von Politikerinnen und Politikern kommt. Aber andererseits sind die natürlich am Steuer und müssen was machen. Dorothea Stör-Ritter hat mir dann von ihren Zwischenzielen erzählt, also so von konkreten Sachen. Schulbusse müssen jetzt aufgerüstet werden, damit Schulkinder trotzdem auf Abstand sein können. Digitales Arbeiten muss ermöglicht werden, alles, was so eine Landrätin beeinflussen kann. Aber es wird nicht mehr an einem Strang gezogen, das macht ihr Sorgen.
Das ist auch etwas, was mich im Moment stark beschäftigt und was auch etwas zum Corona-Blues beiträgt. Ich nehme immer mehr wahr, dass inzwischen viele sich nicht mehr davor scheuen, dieses schwierige Thema. Die politischen Entscheidungen sind alle Gratwanderungen, das wissen wir. Aber dass sich manche nicht mehr scheuen, jetzt nicht mehr an der Sache orientiert und an vernünftigen Entscheidungen im Dienste der Gesundheit orientiert, sondern einfach populistisch orientiert das Thema zu nutzen. Und das finde ich nicht gut. Also Parteipolitik, klar, wir müssen immer ringen um gute Entscheidungen. Das ist normal, das ist unsere Demokratie. Am Ende gibt es Mehrheitsentscheidungen, die müssen dann von allen mitgetragen werden. Aber da geht es nicht um ein solches Thema wie eben jetzt. Hier geht es einfach um die Gesundheit, um das Leben der Menschen. nicht nur von Einzelnen, sondern letztendlich auch um die Volksgesundheit. Und dem dann so abstruse Gedanken dagegen zu setzen, von denen eigentlich jeder weiß, nee, richtig ist das auch nicht. Das ist jetzt einfach nur, um mal irgendwo draufzuhauen. Das finde ich sehr bedauerlich.
Die Landrätin und CDU-Politikerin Dorothea Stör-Ritter. Ein Auszug aus unserem Podcast Corona-Alltag einer Pandemie. Auch Folge 25 finden Sie in unserer Audiothek und natürlich auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Zum Sport in dieser Sendung, nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern hoffen die Fußballligen ja noch immer, ihre Saison irgendwie beenden zu können. In Frankreich wird das aber womöglich nichts mehr werden. Jedenfalls, wenn es nach Premierminister Edouard Philippe geht, Jessica Sturmberg aus unserer Sportredaktion. Eigentlich ging es ihm ja heute um Lockerungen, aber wohl nicht im Sport.
Ja, in Frankreich gelten ja immer noch die strikten Ausgangssperren, die ab 11. Mai gelockert werden sollen. Aber zugleich kündigte Philipp heute auch an, dass sportliche Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern erst wieder ab September erlaubt werden sollen. Jetzt könnte man ja sagen, ja, dann eben ohne Publikum. Doch das scheint der Premierminister auch ausschließen zu wollen. Die Ligue 1, die französische Fußballliga, darf bis Ende Juli nicht spielen, auch nicht ohne Zuschauer. Philipp sagte auch, dass die aktuelle Saison der Profisportarten wahrscheinlich nicht wieder aufgenommen werden könne.
Also ein herber Schlag. Was sagt denn die Fußballliga in Frankreich dazu?
Erst einmal noch nichts. Eigentlich war ihr Plan, Mitte Juni die Saison wieder zu beginnen und dann auch zu beenden. Die Spieler sollten nach dem 11. Mai, wenn die strengen Corona-Regelungen dann gelockert werden, zu ihren Clubs zurückkehren. Aber die Pläne scheinen damit jetzt nicht mehr möglich zu sein. Laut Nachrichtenagentur AFP hat das französische Sportministerium aber gesagt, dass die Saison im Fußball und auch im Rugby, das ist ja in Frankreich auch sehr populär, eventuell im August wieder aufgenommen werden könne. Ob das dann so kommt, ja, großes Fragezeichen. Das ist ja eigentlich die Zeit, in der dann schon wieder die nächste Saison losgeht. Und da stellt sich dann die Frage, macht das Ganze Sinn oder ist dann nicht gleich besser, sich auf die neue Saison zu konzentrieren? Das empfiehlt im Übrigen auch Michel Dooge, der Vorsitzende der Medizinischen Kommission beim Fußball-Weltverband FIFA. Er sagte im Gespräch mit der BBC, dass solange es keinen Impfstoff gebe, die schnelle Wiederaufnahme des Fußballbetriebs ein Risiko birge. Deswegen bittet er alle, vorsichtig zu sein vor der Entscheidung über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Von den 5 großen europäischen Ligen sieht es jetzt im Moment so aus, dass die Ligue 1 die erste ist, die dann womöglich doch die Saison abbrechen muss.
Das ist also die Situation in Frankreich. Was bedeutet das jetzt für die anderen europäischen Wettbewerbe, die auch unterbrochen sind?
Ja, die UEFA hatte ihren 55 Mitgliedsverbänden in dieser Corona-Pandemie zuletzt dringend empfohlen, die derzeit ausgesetzte Saison zu beenden. Nun verlangt die UEFA von ihren Mitgliedsverbänden, dass jetzt verbindlich bis zum 25. Mai gesagt wird, ob es jetzt noch mal was gibt mit dem Restart der jeweiligen Saison.
Nochmal zurück nach Frankreich, wenn große Sportveranstaltungen bis September nicht stattfinden sollen, was bedeutet das eigentlich jetzt für die Tour de France?
Ja, der Zeitplan, der wackelt damit auch wieder. Die Tour wurde ja erst einmal um 2 Monate nach hinten geschoben. Stand jetzt sollte sie am 29. August beginnen und am 20. September dann in Paris enden. Gut, jetzt sind es nur ein paar Tage bis September, aber nach der Restriktion keine Veranstaltung mit mehr als 5000 Menschen ist selbst ohne Zuschauer diese Tour de France nicht möglich, denn allein der Tourtross mit Radfahrern, Mannschaften, Journalisten und Sicherheitspersonal umfasst schon mehrere tausend Personen. Und im Übrigen, bei der Deutschlandtour ist die Entscheidung inzwischen schon gefallen. Die findet dieses Jahr nicht statt. Es wäre dann ja auch kurz vor der Tour de France gewesen. Geplant war der Start in Stralsund am 23. August. 4 Etappen bis Nürnberg. Ja, und das ist jetzt auf nächstes Jahr geschoben.
Jessica Sturmberg war das aus unserer Sportredaktion. Und jetzt gibt's noch die Presseschau am Ende dieser Sendung, heute mit Dietmar Reiche.
Ja, in der Corona-Pandemie hat sich die Kultusministerkonferenz auf ein Konzept verständigt, dass Jugendliche bis zu den Sommerferien zeitweise wieder in die Schule besuchen können oder auf Deutsch gesagt, man kann auch sagen, sie sind nicht mehr regelmäßig im Klassenzimmer. Dazu schreibt die Rheinische Post aus Düsseldorf. Der Beschluss lässt den Ländern viele Freiheiten beim Neustart der Schulen. Das ist sinnvoll, denn die Voraussetzungen in den einzelnen Bundesländern sind zu unterschiedlich. Ähnlich argumentiert die Kölnische Rundschau. Solche Differenzierung wird gern als Flickenteppich kritisiert. In Wirklichkeit zeigt sich hier die Stärke unserer bundesstaatlichen Ordnung. Die Süddeutsche Zeitung fragt, was nützt es, wenn die Tische mit ausreichend Abstand platziert worden sind, auf dem Pausenhof aber alle wild durcheinander laufen? Gibt es ausreichend Aufsichtspersonen, wenn ein Großteil des Kollegiums zur Risikogruppe gehört? Die Ludwigsburger Kreiszeitung lobt, es ist gelungen, das Recht auf Bildung mit den Erfordernissen des Gesundheits- und Infektionsschutzes unter einen Hut zu bringen. Schulträger bekommen konkrete Hinweise, wie die Schulen wenigstens einen Behelfsunterricht gewährleisten können. Die Zeitung Neues Deutschland kritisiert, nach wie vor gibt es keinen abgestimmten Zeitplan und kein Konzept, wie Kinder beim weiter nötigen digital gestützten Daheimlernen adäquat unterstützt werden sollen. Die Chancenungerechtigkeit wird so weiter zunehmen. Die Stuttgarter Zeitung moniert, eine Strategie, wie der Fernunterricht in Zukunft aussehen soll, ist nicht erkennbar. Merkwürdig still ist es auch, wenn es um weiteres Geld geht. Zeit Online formuliert es so: Den normalen Unterricht im Klassenverband eine ganze Woche, jeweils für einen Vormittag und in allen Fächern, wird es wohl so gut wie für kein Kind mehr geben. Das neue Normal bleibt das Zuhause-Lernen. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg hält fest, Schule ist nicht nur Pauken und Klassenarbeiten schreiben, Schule bedeutet auch, Freunde zu treffen. Genau das fehlte vielen in der Vergangenheit so sehr, dass sich sogar hartgesottene Schulgegner freuen dürften. Die europäischen Staaten wollen die in der Corona-Krise eingeführten Grenzkontrollen nur mit aller Vorsicht lockern. Darauf geht die Volksstimme aus Magdeburg ein. Kein EU-Staat will es riskieren, eine zweite Infektionswelle vom Nachbarn zu importieren. Immerhin soll eine Grenzöffnung koordiniert erfolgen, was in wohltuendem Gegensatz zum absoluten Chaos zu Beginn der Seuche in Europa stünde. Die Rheinzeitung aus Koblenz gibt zu bedenken, nicht nur die Menschen, sondern auch die Unternehmen müssen wissen, wann sie wieder ihre grenzüberschreitende Arbeit aufnehmen. Eine Perspektive ist gefragt, von den Innenministern gab es nichts dazu. Nun droht ein europäischer Flickenteppich mit Gesundheitskontrollen, egal in welcher Form.
Die Presseschau von und mit Dietmar Reiche. Dankeschön dafür. Ich empfehle Ihnen noch unser Kulturmagazin Fazit nach den Nachrichten, dann mit meiner Kollegin Marietta Schwarz. Ein Thema dann die Stadt und das Virus. Was kommt nach Corona in der Architektur? Und auch, wie sich unser Blick auf Afrika verändert, wird dort Thema sein. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Mein Name ist Jasper Barenberg.